The internet is an amazing place.
In fact, here at the federal government, we think it's a little too amazing. That's why we've developed Sensodyne.
With Sensodyne, the government can decide what we can and can't do online, from what we buy to how we communicate to accessing information.
Our technicians simply rub Sensodyne into every internet cable in the country.
Sounds impossible.
Only if you listen to the experts, and with Sensodyne, you won't be allowed to. After all, we don't want what happened in Iran to happen here.
Election rigging?
No, people finding out about election rigging. Good, clean internet censorship with Sensodyne.
Tell Kevin Rudd, no internet censorship.
Na, wissen Sie, das Hauptthema ist schon der Westerwelle. Herr Westerwelle, ja, Sie haben recht. Es gibt Hartz-IV-Betrüger. Es gibt auch kriminelle Polizisten. Sollen wir deswegen Polizei abschaffen? Es gibt Politiker, die nicht gut funktionieren. Sollen wir die Demokratie abschaffen? Es gibt Kinder, die nicht gut funktionieren. Sollen wir die auch immer alles weg? Ich habe keine Lust mehr, Herr Westerwelle, über Sie Späße zu machen. Und ich würde am liebsten jetzt nicht als von Sie und nicht als Kabarettist, sondern einfach als Mensch, einfach zu Ihnen sagen, Sie benutzen die Ärmsten der Ärmsten für Ihre Propaganda. Hartz IV ist Ihnen egal. Sie müssen nur mit der FDP aus diesem Umfrageloch raus. Wer ist denn der Nächste, gegen den Sie die Menschen aufhetzen? Herr Westerwelle, vielleicht hören Sie es, vielleicht auch nicht, aber Sie sind Vize-Bundeskanzler. Ich möchte, dass das jemand ist, der verantwortungsbewusst, vielleicht menschlich ist. Sie sind beides nicht. Gehen Sie. Wir alle kommen ohne Sie gut zurecht. Herr Westerwelle, auf Wiedersehen.
Rent Rüttgert. Hallo und herzlich willkommen zum 198. Comport, den ich am heutigen Freitag, dem 26. Februar 2010, aufgenommen habe.
It is 13:25.
Hoffentlich fliegt mir jetzt nicht wieder ein Flugzeug ins Intro rein. Inhaltlich gibt's heute nicht nur Regen, nein, den gibt's gar nicht im Inhalt. Im Inhalt gibt's heute einmal aus dem Intro schon die Zensur. Natürlich, die Geschichte ist weitergegangen, schneller als ich erwartet hatte. Und es gibt auch wieder den Brüllwelle. Auch das, ja. Beides sind übrigens, also Sensodyne hatte ich schon mal im Podcast irgendwann und den Fonsi hatte ich bei YouTube gefunden und für introwürdig befunden. Ja. So, an richtigen Inhalten gibt es dann wieder den Klassiker: zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space mit Mafia und Atommeldungen. Mit natürlich Zensur-Update und dem Brüllaffen Guido in Teil 1. In Teil 2 gibt es dann alles, was dann nicht mehr in Teil 1 reingepasst hat, unter anderem Rent Rüttgers und andere schöne, spannende Geschichten, auch wieder mit dabei die Kirche. Und in Teil 3 hatte ich ja schon gesagt, Tech, Space, Mafia mit Atom. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann Teil 1, die erste Hälfte der Politik für diesen Podcast diese Woche mit einer Tarnbank, dem Brüllaffen, der Harz gepöbelt hat und natürlich dem Zensur-Update. Kalik, 5 Grad, partly sunnige, kann ich nicht bestätigen, nippige Greetings. Wind macht, wo haben wir ihn denn? 15 bis 22 km/h aus dem Southeast. Die 5 Grad fühlen sich wie 1 oder 2 Grad plus an. Das hatten wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Aber dafür ist auch schon angekündigt, dass hier irgendwo in der Nähe ein Niederschlag rumliegt, der in der nächsten halben Stunde hier auch schon zuschlagen kann. Aber ja. So, da bin ich dann wieder. Mit Inhalten. Man glaubt es ja nicht. Mit echten, richtigen, wirklichen inhaltlichen Inhalten. So. Genug geschwafelt. Da hätten wir mal Inhalte. Als erstes mal eine Umweltzonenüberraschung. In diversen Umweltzonen ist ja zum Anfang des Jahres, zum Jahreswechsel, die sind verschärft worden. So frei nach dem Motto, bisher konnte man halt nur dann da nicht reinfahren, wenn man gar keinen so einen Sticker hatte. Und jetzt ist irgendwie die Verschärfung wohl so, dass man einen grünen, was glaube ich, Sticker haben musste. Irgendwie so. Und da gibt es jedenfalls ein paar städtische Fuhrparks aus Umweltzonen, die haben keine grünen Sticker. Und völlig überraschend haben sie jetzt festgestellt, so, oh, dann dürfen wir ja da gar nicht mehr rumfahren. Ja. Und zum Beispiel in Hangover hatten sie dann irgendwie versucht, die Regelungen noch ein bisschen zu drücken. Zum Beispiel in Berlin gab es hier im Telepolis-Artikel 963 Fahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr, die Umweltstandards nicht erfüllen. Die dürften damit dann eigentlich seit Jahreswechsel nicht mehr in der innerstädtischen Umweltzone rumfahren. So ein bummelig ein Drittel der Polizei- und Feuerwerksfahrzeuge wären das. Und ja, von denen wären auch nur 80 mit den nötigen Dieselrußfiltern nachrüstbar. Den Rest müssen wir eigentlich weghauen und durch neue Wagen ersetzen. Aber ne, die Stadt hat ja kein Geld und deswegen, befreit sich der öffentliche Dienst einfach mal von der Pflicht. Es wird ja Geld kosten, wenn wir uns dran halten würden. Aber als Normalbürger muss man sich ja dran halten. Also schon so ein bisschen putzig. So frei nach dem Motto, ja, wir haben kein Geld, wir müssten uns dran halten. Ach, halten wir uns mal einfach gar nicht dran, dann passt das schon. Na, quod licet Jovi. Oder anders ausgedrückt, wenn man sich irgendwie an Regelungen nicht halten will, dann muss man einfach nur der Staat sein, dann muss man sich auch nicht dran halten. Geil. Aber ja, habe ich mir letzten Freitag notiert. Oder kopiert. Da hätten wir hier noch Merk nix für Mixer. Aus der Augsburger Allgemeinen, Bayerns Justizministerin Beate Merk ist wegen ihrer Befürwortung der umstrittenen Äußerungen von Augsburgs Bischof Walter Mixer in die Kritik geraten. Die CSU-Politikerin hatte sich hinter Mixer gestellt, der die sexuelle Revolution vergangener Jahrzehnte für den sexuellen Missbrauch an Kindern in katholischen Einrichtungen als mitursächlich bezeichnet hatte. Merk hatte gesagt, sie sei Mixer sehr dankbar für diese klare Stellungnahme, weil es ein Tabu sei, über sexuellen Missbrauch zu sprechen und weil uns jede öffentliche Diskussion weiterbringt und den Opfern hilft. Inwiefern hilft das den Opfern, wenn die Mixerfresse behauptet, die sexuelle Revolution wäre ursächlich? Hallo, die Kirchenfritzen haben ja wohl kaum sich irgendwie sexuell revolutioniert. Ne, Zölibat gab's vorher schon. Mal ganz davon abgesehen, dass es übrigens auch Missbrauch vor der sexuellen Revolution gegeben hat. Ne? Und wie etwas, was noch passieren wird, Auswirkungen haben sollte, das würde mich bei der Gelegenheit schon mal interessieren. Oder haben die Kirchenfritzen jetzt auf einmal auch Zeitmaschinen da rumstehen? Sie sehe deshalb in Mixers Worten, Zitat, keine unglückliche Formulierung, sondern den Versuch einer Erklärung. Nee, das ist der Versuch zu verharmlosen. Genauso wie es ja inzwischen auch irgendwie Versuche gab von wegen, ja, aber außerhalb der Kirche finden ja auch ganz viele Vergewaltigungen statt. Ach, und deswegen ist das okay, dass innerhalb der Kirche vergewaltigt wird, ja? Da hat er der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Markus Rinderspacher, mitgeteilt, wenn sich Merk die unglücklichen Erklärungsversuche zu eigen mache, erweise sie den Missbrauchsopfern einen Bärendienst. Die Ministerin sollte ihren Einfluss geltend machen, dass sich die Deutsche Bischofskonferenz für eine vollständige Aufklärung der Missbrauchsfälle einsetzt. Tut sie nicht, werden sie nicht, keine Angst. Na, also im Wesentlichen, der Mixerkerl schwafelt Scheiße und die Merk nix findet das gut. Ja, keine weiteren Fragen, ne? Ich meine, bei dem Mixer, da erwarte ich nichts. Bei der Merknix erwarte ich nichts. Von daher passt. Ist halt bloß doof, dass die überhaupt irgendwo was zu sagen haben. So, dann gibt's eine Tarnbank, die Seed-Tarnbank genau genommen. Hatte ich aus der Frankfurter Rundschau geklaut. Die Citibank will unter ihrem neuen Namen Targobank um die Gunst ihrer Kunden werben. Wir müssen verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, sagte Vorstandschef Franz Josef Nick in Frankfurt am Main. Seit der Lehmann-Pleite leidet die gesamte Bankenbranche unter einer Vertrauenskrise. Und deswegen will die Citibank, die ja staatlich gerettet wurde, City war ja gar nicht, Commerz war die, die gerettet wurde, ne? Auch die Citibank geriet jedenfalls in Schlagzeilen, weil viele Citibank-Kunden Geld durch die Lehmann-Pleite verloren hatten und klagten. Nun will die Bank ihre Beratung verbessern und die Produktpalette vereinfachen und reduzieren. Bla bla, und deswegen will sie sich jetzt, Targobank nennen. Weil das ist ja viel besser, wenn die jetzt einen anderen Namen hat, dann ändert sich ja am Inhalt voll viel. Symbolpolitik wäre das, wenn das eine Politik machen würde. So ist es einfach nur Symbolverarscher. Also, ich meine, wer zu viel Geld hat und denen irgendwie noch Geld schenken will, feel free. Aber, also, mich kriegen die damit nicht. Ist auch eine Meldung vom letzten Freitag. Dann ging natürlich auch das Harzgepöbel weiter. Natürlich. Als wir da erstmal hätten Härte gegen Arbeitsverweigerer gefordert. Berlin, die FDP heizt die Sozialstaatsdebatte noch einmal an. Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident und FDP-Vize Andreas Pinkwart. Ah, der Dummlaberer der Nation. Nein, er ist ja nur der stellvertretende Dummlaberer der Nation. Sprach sich für ein strengeres Vorgehen gegen arbeitsunwillige Hartz-IV-Empfänger aus. Aber auch in der Union wurden Forderungen nach mehr Sanktionen lauter. Die Bundesagentur für Arbeit stellte sich inzwischen aber gegen Vorwürfe, Arbeitslose würden zu selten Jobs annehmen. Die Sozialstaatsdebatte war von FDP-Chef Guido Westerbrülle angestoßen worden. Na, die Milliarden Jobs, die es da irgendwo gibt, habe ich wohl irgendwie voll verpennt. Na, mal ganz davon abgesehen, dass, wenn man sich das Bundesverfassungsgerichtsurteil mal aus der Nähe anguckt, da drinne steht, es gibt einen Mindestlevel, der niemals unterschritten werden darf. Den wir nicht genau festlegen, aber das, was als offizieller Mindestlevel gilt, ist nicht korrekt ermittelt. Wenn man das sich anguckt, dann heißt das, die Sanktionen, die es da schon gibt, dass Leuten von diesem Mindestlevel noch was weggenommen werden darf, übrigens so auf den ersten Blick irgendwie nicht offensichtlich verfassungskonform sind. Na, gut, das gab es jetzt in dem Urteil nicht explizit. Aber man darf, wenn man irgendwie 3 und 3 zusammenzählt, auf die Idee kommen, dass das nicht 9 ergibt. Ja, sondern dass von dem Mindestlevel, der da den Empfängern zugestanden wird, na, als Almosen zugestanden wird, dass da eine Unterschreitung schlicht und ergreifend nicht mehr drinne ist. Also die Sanktionen zu gut Deutsch nicht auf Basis des Grundgesetzes gehen. Und zwar so unwesentliche Grundgesetzartikel wie 1 und 20. Na, ist nicht so, als wären das irgendwie unwesentliche Grundgesetzartikel, auf die sie sich da berufen. Naja, 20 fürs Sozialstaatsprinzip. Na, also das Geschwalle von wegen, ja, aber wer nicht arbeiten will, der muss auch nicht leben. Das geht nicht. Würde des Menschen ist unantastbar, steht da in Artikel 1. Nicht die Würde des Arbeitenden ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen. Von daher mögen sich doch die FDP-Heinsel, insbesondere da der Pinkwart und die christlich zensierenden Vollidioten, dahin verstecken, wo die Sonne nicht hinscheint, wo immer das heute sein mag. Na? Dann hätten wir da auch noch CDU-Experte gegen pauschale Hartz-IV-Debatte. Berlin, in der CDU gibt es Widerstand gegen parteiinterne Forderungen nach pauschalen Sozialkürzungen. Die Wirtschaftskrise hätten wir den Finanzjongleuren und nicht den Empfängern von Grundsicherung zu verdanken, sagte der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Karl Schieverling, der dpa. Frage ich mich, wo ist die Pfeife gewesen in den letzten Monaten? Oder mindestens in den letzten Wochen, als Guido immer laut rumgebrüllt hat? Na, ich meine, er hat ja recht. Der Absturz kommt nicht von Hartz-IV-Empfängern. Der Absturz kommt von Banken. Nö, ich versuche jetzt nicht auf Krampf über die Straße rüberzukommen, weil hier nämlich gleich die Schranken wieder hochgehen. Nämlich ungefähr jetzt. Er nannte die aktuelle Sozialstaatsdebatte abenteuerlich. Nicht nur bei den Sozialhilfeempfängern gäbe es Missbrauch, sondern auch bei jenen, die nicht ordentlich Steuern bezahlen. Ja, wo hat der Typ die letzten 2 Wochen verbracht? Warum lese ich von dem erst jetzt? Er hat ja recht. Na, mal ganz davon abgesehen, dass jemand, der... Nehmen wir doch mal das gern genutzte Beispiel zum Winkel. Der ist ja bereits rechtskräftig verurteilt. Jemand, der 1 Million Euro Steuern hinterzieht, nicht bezahlt. Was droht dem? Gar nichts droht dem, weil er ja gerade rechtzeitig noch knapp verjährt ist, sodass er knapp unter 1 Million geblieben ist. Der musste dann 2 Millionen zahlen. Hui, das hat ihn aber voll getroffen, das hat ihm echt wehgetan. Da konnte er dann die nächsten 3 Wochen keine Diamanten mehr frühstücken. Dagegen muss man als Hartz-IV-Empfänger schon echt jahrzehntelang Hartz-IV kriegen, um überhaupt mal auf 1 Million zu kommen. Aber so wirklich ganz massiv. Also, fällt mir da nur ein, was soll der Scheiß? Hab ich mir am Sonntag reinkopiert. Weil die dpa-Meldung auch von Sonntag ist. So, dann hätten wir da die Schlechtscheinforderung. Der FDP-Guido will nämlich jetzt Gutscheine statt Geld für Kinder. Bildungsgutscheine und Ganztagsschulangebote statt Geld für Kinder. Doppelpunkt. So stellt sich FDP-Chef Guido Westerwelle die Änderung bei Hartz IV vor. Zu viele Eltern würden Leistungen, die eigentlich für die Kinder gedacht seien, etwa in einen neuen Fernseher investieren, sagte er der Blöd am Sonntag. Natürlich, wem auch sonst. Vor allem, weil er diese Aussage ja überhaupt nirgendwo herhaben kann. Oder wie will er belegen, dass irgendwo Geld in Fernseher gesteckt wird? Weil er sich irgendwo für, was er an Geld bekommt, Fernseher kauft, heißt ja nun nicht, dass das jeder andere auch tut. Aber hey, mal ganz davon abgesehen, dass ja irgendwie die Pauschalen pauschal gewährt werden und da nicht dran steht, dieses Geld ist nur zu verwenden für. Weil wenn das dran stünde, dann müsste man ja wieder eine Waschmaschine bezahlt bekommen, weil es nirgendwo Geld gibt, wo dran steht, dieses Geld ist gedacht für den Kauf einer Waschmaschine, falls ihre bisherige Waschmaschine mal den Geist aufgibt. Auf der einen Seite ein absolut pauschales System haben und auf der anderen Seite dann verlangen, dass das Geld aber für bestimmte Sachen eingesetzt wird, ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen absurd. Zugleich verlangte er, dass junge und gesunde Sozialhilfeempfänger, Anführungszeichen, zumutbare, Anführungszeichen, Arbeiten übernehmen. Etwa Schneeschippen. Wer sich dem verweigere, dem müssten die Mittel gekürzt werden, sagte Westerwelle. Da ist dann auch wieder die Forderung nach, Minimum, was man zum Leben braucht. Das Kürzen war einfach weg. Das ist Bullshit. Das gibt das Bundesverfassungsgericht nicht mal mehr entfernt her. Weil im Wesentlichen heißt das, wer nicht Schneeschippen geht, muss auch nichts essen und muss auch nicht leben. Und das ist mit einer Würde des Menschen schlicht und ergreifend nicht vereinbar. Herr Guido tritt also die Würde des Menschen mit den Füßen. Herr Guido bricht also mit dem Artikel 1 der Verfassung. Herr Guido ist also ein Verfassungsbrecher. Oder noch ein bisschen anders ausgedrückt, Herr Guido müsste vom Verfassungsschutz sofort verhaftet und in einen Knast gesteckt werden und dann nie wieder rausgeholt werden. Ich meine, das ließe sich auf der Basis der Verfassung dummerweise nicht machen, aber hey, die Idee alleine hätte was. Mal ganz davon abgesehen, dass die ganze Gutscheinkacke ja dann auch irgendwie verwaltet werden will. Und die gibt's ja kostenlos, die Verwaltung. Plus Schneeschippen. Wenn das Schneeschippen nicht bezahlt wird, warum sollte das irgendjemand annehmen wollen? Wer arbeitet, muss ja auch mehr kriegen als jemand, der nicht arbeitet, brüllt er doch die ganze Zeit. Wenn die Leute dann arbeiten, aber kein Geld dafür kriegen, wer arbeitet, muss mehr Geld bekommen als der, der nicht arbeitet, brüllt er. You do the maths. Und vor allen Dingen, wo soll das Geld herkommen? Dann schwafelt Schwafale mit. Auch Brüderle für mehr Gegenleistungen bei Hartz IV. Berlin, Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle ist wie sein FDP-Parteichef Guido die Brüllwelle für stärkere Gegenleistungen von Hartz-IV-Empfängern. Es gehe darum, dass jemand, der eine Leistung von der Gemeinschaft empfange, auch eine Gegenleistung erbringen könne. Könne. So. Weil ja jeder, der Hartz IV bekommt, auch voll arbeitsfähig ist. Nee, ne? Das gibt's gar nicht. Dass es da vielleicht Leute gibt, die arbeitsunfähig sind, die überhaupt gar nicht arbeiten können, wo es medizinische Gutachten gibt, sowas gibt's nicht. Nein, ach, wo denke ich denn schon wieder hin? Sagte Schwafele in Berlin. Die CSU formulierte es schärfer. Wer angebotene Arbeit willkürlich ablehne, verwirke seinen Anspruch auf Solidarität, sagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt der Passauer Neuen Presse. Ne, weil wer nicht zwangsarbeitet, hat kein Recht auf Leben und Würde gilt ja eh nicht. Ach, und wie ist das eigentlich mit Steuerhinterziehern? Na, wer Steuern hinterzieht, hat auch kein Recht auf irgendwas? Na? Oh, das sind ja die Klienten. Nee, die wollen wir ja nicht negativ beeinflussen. Also nehmen wir es nur denen, die es sowieso nicht haben. Na, und was heißt hier eigentlich willkürlich ablehnen? Na, wer sich weigert, irgendwo in dem Callcenter ständig Leuten auf die 12 zu gehen, der soll auch nichts zu essen haben. Oder wer sich weigert, in der Drückerkolonne mitzumachen. Oder, ach, keine Ahnung, das kommt zwar jetzt noch nicht, aber wer sich weigert, staatlich Drogen zu verkaufen oder sich zu prostituieren, auch das soll ja Gerüchten zufolge schon mal von einem Arbeitsamt vorgeschlagen worden, einer Dame, möge sie doch einen Job als Prostituierte annehmen. Na, das wollte sie dann irgendwie nicht. Ja Mensch, da hatte sie aber Glück, dass das glaube ich gerade noch in den Vorsanktionszeiten war, sonst hätte sie hinterher nichts mehr zu essen gehabt. Also das hier gab es jedenfalls am Montag. Dann hat die FDP geeckpunktet. Die FDP legt Eckpunkte zur Hartz-IV-Reform vor. Berlin, die FDP will in Kürze konkrete Vorschläge zur Hartz-IV-Reform vorlegen. Neue Sanktionsmöglichkeiten bei Missbrauch von Sozialhilfe werden nicht dazu gehören, sagte FDP-Generalsekretär Christian Lindner in Berlin nach einer Sitzung des Präsidiums. Ja, ach, weil die Sanktionsmöglichkeiten bei unter 25-Jährigen bis zu 100%, also zu gut Deutsch gar kein Geld, sowieso schon gehen und bei über 25-Jährigen, wie war das, 30% im ersten Fall, 60% bei Wiederholungen, 60% des zum Leben Notwendigen nicht bekommen. Heißt effektiv, man soll von 40% dessen leben, was als absolutes Minimum gewertet wurde. Ja, ich meine, der Wert absolutes Minimum, der hat einen Namen, der impliziert, dass man da nicht so sinnvoll drunter kommt. Ich weiß auch nicht, liegt vielleicht an mir. Ziel sei es vielmehr, die Effizienz des Sozialstaats zu erhöhen. Ah, alle, die nicht arbeiten können, werden ermordet. Ja, das ist unheimlich effizient. Dann haben wir nämlich keine Leute mehr, die nicht arbeiten können oder wollen oder wie auch immer. Wie, was, das meint ihr nicht mit Effizienz? Aber das steht doch da. Ihr wollt die Effizienz des Sozialstaats erhöhen und die Effizienz, der Begriff Effizienz und Sozialstaat passen sowieso nur äußerst begrenzt bis gar nicht zusammen. Na, Soylent Green. Den Koalitionspartner Union forderte er auf, in der Hartz-IV-Debatte nicht nur Stilkritik an FDP-Chef Guido Brüllwelle zu betreiben, sondern eigene Vorschläge zur Reform des Sozialstaats vorzulegen. Da hat er nicht ganz Unrecht, von der christlich zensierenden Union hört man irgendwie erstaunlich wenig, was sie denn nun eigentlich wollen. Vielleicht wollen sie ja gar nichts. Na, abwarten wollen sie. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir dann halt auch die Frage gestellt habe, was eigentlich effizient ist. Na? So, dann ist Zensursula übrigens gegen das Schneeschippen. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen hält im Gegensatz zu FDP-Parteichef Guido Brüllwelle wenig vom Einsatz von Langzeitarbeitslosen beim Schneeschippen. Das seien 2 oder 3 Wochen im Jahr, junge Menschen müssten aber eine Perspektive haben, sagte die Ministerin in Berlin. Die Ministerin sprach sich dafür aus, die Debatte über verschärfte Arbeitspflichten für Hartz-IV-Bezieher differenzierter als bisher zu führen. Ja, für differenzierte Betrachtung ist sie ja auch unheimlich geeignet. Haben wir ja im letzten Jahr gesehen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich dann auch noch irgendwo gelesen hatte, in Berlin hat die Arbeitsagentur sich mal damit befasst und festgestellt, geht nicht, weil 1-Euro-Jobs dürfen ja keine normalen Jobs ersetzen. Und Schneeschippen, da würden Leute eingestellt werden. Befristet für ein paar Wochen. Aber das sind normale, reguläre, Vollsozialhilfe, also sozialabgabenpflichtige Jobs. Die durch 0-Euro-Jobs zu ersetzen, geht nicht. Gibt das Gesetz nicht her. Na? Oder anders ausgedrückt, Schneeschippen ist nicht drin. Genauso wenig wie Spargelstechen drin ist in der Spargelstechsaison. Oder sonst irgendwelche Scheiße, wo es normale Jobs gibt. Na? Ich meine, wenn die Kommunen sparen müssen, koste es, was es wolle, weil die Regierung beschließt, dass sie ja den Reichen weniger Steuern abnehmen will. Herr Guido zum Beispiel. Na, dann haben die Kommunen einfach kein Geld, dann können sie die Leute nicht anstellen. Dann führt das zu so Zuständen wie hier zum Beispiel oder bei mir in der Straße, wo schlicht und ergreifend jede Menge Schneereste rumliegen. Na, aber hey. So, dann ist Merkel ist total blind, weil die sieht nämlich einen vernünftigen Weg mit FDP. Berlin-Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht nach der Debatte über Hartz-IV-Leistungen wieder mehr Gemeinsamkeit mit der schwarz-gelben Koalition. In der schwarz-gelben Koalition. In der Sache sei man sich einig, sagte Merkel nach Teilnehmerangaben in der Sitzung der CDU-CSU-Fraktion in Berlin. Unionsfraktionschef Volker Kauder mahnte vor dem Treffen der drei Parteivorsitzenden morgen mehr Gemeinschaftsgeist an. Es dürfe nicht so sein, dass die FDP ihren Bundesparteitag in der Koalition fortsetze, sagte Kauder laut Teilnehmern. Na, weil da war da mal wieder ein Krisentreffen angesagt. Ja, das Schönste kam dann hinterher, dass man ja irgendwie drüber nachdenken würde, diese Krisentreffen doch regelmäßig stattfinden zu lassen. Spitzentreffen, Entschuldigung. Ja. Wie viel nach der Unterschrift des Koalitionsvertrags war doch gleich das erste Krisentreffen? Ja, ich meine, die finden schon regelmäßig statt, ganz von alleine. Weil sie nämlich nicht aus der Krise rauskommen, die dummen Pfeifen. Weil die FDP sich benimmt, als wäre sie in der Opposition. Ist sie nur nicht. So. Brüllwelle ist dann zurückweisend. In Hartz-IV-Debatte weist Westerwelle Vorwürfe zurück. Berlin, in der von ihm angestoßenen Debatte über den Sozialstaat, hat FDP-Chef Guido Westerwelle die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Er habe nicht diejenigen kritisiert, die ein schweres Schicksal haben, sagte Westerwelle im Bundestag. Er habe aber jene aus der Opposition kritisiert, die schon am Tag nach der Hartz-IV-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die von der FDP angestrebten Steuererleichterungen für kleine und mittlere Einkommen als erledigt bezeichnet hätten. Ja, frage ich mich, warum brüllt er dann von anstrengungslosem Wohlstand, mal ganz davon abgesehen, dass er mal völlig unqualifiziert ist, von anstrengungslosem Wohlstand zu schwafeln, den er nämlich selber hat. Er Rechtsanwaltskind. Er, der in seinem Leben nicht eine einzige Minute gearbeitet hat. Na, und vor allen Dingen, wieso will er jetzt eigentlich schon wissen, wie hoch der Bedarf ausfallen wird, dass da noch Steuersenkungen drin sind? Na, das sind Fragen, die müsste er dann erstmal beantworten. Na, man kann nicht auf der einen Seite sagen, aber die Steuersenkungen kommen auf absolut jeden Fall, solange noch nicht mal mehr klar ist, wie hoch der Bedarf überhaupt wird. Na, und der Bedarf darf zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehen. Na, wenn jetzt irgendwie ein Wert rauskommt, der vorher schon feststand, dann könnt ihr euch sicher sein, in 5 Jahren ist das Ganze wieder vorm BFFG. Ja, ich hoffe dann nur, dass dann auch noch jemand bei Guido ist, um ihm dann mit Schwung ins Gesicht zu treten, solange bis er dann irgendwann aufhört zu brüllen. Das kann ein bisschen dauern. So, dann gab es einen Würfeltermin, nämlich die neuen Hartz-IV-Regelsätze sollen erst im Herbst rauskommen, weil das machten Union und FDP im Bundestag klar. Erst dann lägen die neuen Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vor. Anhand der Daten werden die Hilfeleistungen für die Langzeitarbeitslosen und ihre Familien neu ermittelt. Na, ich meine, man könnte ja das auf Basis von alten Sätzen ermitteln schon mal durchziehen und sagen, also so und so viel Prozent von dem da. Oder wenn wir hier die Stichprobe vom letzten Jahr oder von was weiß ich, wann die Zahlen zuletzt erhoben wurden, nehmen, dann haben wir hier eine Berechnungsgrundlage oder muss man nur die neuen Zahlen drunter legen. Kann ja nun auch so schwer nicht sein. Aber hey. Ja, weil nämlich am Donnerstag war ja Hartz-IV-Debatte im Bundestag. Da haben sie dann alle groß rumgebrüllt. Also vor allen Dingen Brüllwelle hat groß gebrüllt. So, und dann ging natürlich die Zensurdebatte auch noch weiter. Als wir da erstmal hätten die Nichtnutzanweisung, die ist nämlich Alva Freude in die Finger gefallen, der sie dann auf odem.org gleich veröffentlicht hat. Vor diesem Hintergrund hat das Bundeskriminalamt den in § 1 Absatz 2 Zuckerschwurg eingeräumten Beurteilungsspielraum dahingehend zu nutzen, dass keine Aufnahme in die Sperrlisten erfolgt und Zugangssperren unterbleiben. Bla, Fasel, Fasel, bla. Also im Wesentlichen, das Bundesinnenministerium schreibt dem Bundeskriminellen Amt, es habe doch gefälligst den Ermessensspielraum, der da sagt, also ja, das soll halt nur aufgenommen werden, wenn keine Löschung in angemessener Zeit wenn die Aussicht auf Löschung nicht angemessen schnell passieren könnte, irgendwie sowas, dass sie dann gefälligst Einträge in die Zensurliste reinschreiben sollen, und dann schreibt das Innenministerium, ja, ach, legt das gefälligst so aus, dass das immer passt, dass ihr niemals was reinschreibt. Ist ein bisschen was anderes, als ich erwartet hatte, dass sie machen würden, aber im Wesentlichen gibt das Gesetz das überhaupt gar nicht her. Na, das Gesetz sagt, naja, also bei Ländern, die niemals löschen, was ja angeblich Indien sein soll oder Kasachstan oder was weiß ich, Deutschland würde mir spontan einfallen, na, da soll man halt gleich auf die Zensurliste stellen. Als eine erfolgsversprechende Maßnahme in diesem Sinne bitte ich, die Benachrichtigung des Staates anzusehen, in welchem die identifizierten kinderpornografischen Inhalte physikalisch vorgehalten werden. Die Benachrichtigung ist mit der nachdrücklichen Bitte um Löschung des Inhalts und um entsprechende Rückmeldung nach Löschung an das BKA zu versehen. Diese Verfahrensweise ist erforderlich, um insbesondere den betroffenen ausländischen Stellen die Möglichkeit zu geben, sich auf das Verfahren einzustellen und auf entsprechende Meldungen des Bundeskriminellen Amts zeitnah durch Löschung der Angebote zu reagieren. Aus diesem Grund sind weder Sperrlisten zu erstellen noch Sperrlisten an die Internet-Service Provider zu übermitteln. Das unter 1 beschriebene Verfahren gilt uneingeschränkt auch für die mit den 5 großen Internet-Service-Providern abgeschlossenen Verträge. Eine Sperrlistenerstellung, Sperrlistenübermittlung auf dieser Grundlage hat zu unterbleiben, soweit die vertraglichen Verpflichtungen nicht schon wegen des Inkrafttretens des ZUG erlöschen, bitte ich die Verträge BKA-seitig unter Hinweis auf das Inkrafttreten des ZUG aufzukündigen. Die Erarbeitung der in § 10 ZUG benannten technischen Richtlinien ausgesetzt. Wird, bleibt, wie auch immer. Die Einleitung des Beteiligungsverfahrens der Diensteanbieter unterbleibt bis auf Weiteres. Als kinderpornografisch identifizierte Inhalte im Internet sind zukünftig auch den Selbstregulierungskräften der Internetwirtschaft wie der Deutschen Internetbeschwerdestelle mit dem Ziel der Löschung der Inhalte zu melden. Auch diese sind um Rückmeldung zu den weiteren auf die Benachrichtigung hin erfolgten Schritten und insbesondere zu Erkenntnissen in Bezug auf die Löschung des inkriminierten Inhalts zu bitten. Was wetten wir drauf, dass das offizielle BKA-Schreiben an die anderen Länder da mit halbes Jahr Postlaufzeit dann schlicht und ergreifend viel zu spät kommt, dass nämlich vorher die freundliche Meldung an die ISPs, da sei illegaler Inhalt und der möge doch bitte mal entfernt werden, schon längst gewirkt hat. Es regnet. Und ich sag noch, es regnet. Jetzt kommt das Handy in die Tasche, weil ich nicht will, dass das Handy nass wird. Dann kommt der dicke Touch hier aus der Tasche. Moment. Und dann will das Bundesinnenministerium auch noch eine Statistik zurückbekommen, wie viele Seiten denn nun eigentlich wann beantragt, gebettelt worden, dass sie doch bitte gelöscht werden mögen. Und wie lange es denn dann gedauert hätte, bis sie weg wären. Ja, das ist dann schon putzig, wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt. So, dann gab es auch noch einen... einen Bettelbrief, nämlich den Brief an den Bundespräsidenten, der ist ihm nämlich auch in die Finger gefallen. Und im Wesentlichen sind die ersten 2 riesengroßen Absätze, ist alles nur, die letzte Bundesregierung war der Meinung, das Gesetz sei verfassungskonform, weil. Na, und auch hier die Tausche Beschwerde, dass das Gesetzgebungsverfahren nicht korrekt abgelaufen sei, die sei nichtig, weil. Ja, also im Wesentlichen, die berufen sich auf Recht der Wirtschaft, um zu definieren, warum der Bund überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz haben sollte. Ja, ich meine, Internetzensur ist Recht der Wirtschaft. Das wäre mir aber neu, dass irgendwie Recht der Wirtschaft auch eine Zensur beinhaltet. Ja, ja, ich weiß, offiziell ist es keine Zensur. Ja, aber im Wesentlichen irgendwie sehr skurril die ganze Geschichte. Und ganz am Schluss kommen dann noch ein paar eigene Zeilen dazu. Als wir da hätten, die gegenwärtige Bundesregierung beabsichtigt, eine Gesetzesinitiative zur Löschung kinderpornografischer Inhalte im Internet. Bis zum Inkrafttreten dieser Regelung wird sich die Bundesregierung auf der Grundlage des Zugangserschwerungsgesetzes ausschließlich und intensiv für die Löschung derartiger Seiten einsetzen, Zugangssperren aber nicht vornehmen. Die damit gemachten Erfahrungen werden in die Gesetzesinitiative einfließen. Wäre ich Bundespräsident, hätte ich zurückgeschrieben, ist ja schön, dass ihr ein Löschgesetz haben wollt, aber was soll da drinnen stehen? Na, weil ein Löschgesetz kann nur im Inland gelten. Außerhalb Deutschlands können deutsche Gesetze schließlich nicht gelten. Und im Inland ist es bereits jetzt möglich, Inhalte zu löschen. Schlimmstenfalls, indem das Bundeskriminelle Amt halt androht, die Server mitzunehmen. Na, so frei nach dem Motto, lieber ISP, ich gebe dir jetzt 5 Minuten, Wenn ich bis dahin nicht sehe, dass du hier tätig bist, Sachen wegzulöschen, dann nehmen wir einfach alle Server mit, auf denen wir die Vermutung haben, dass diese Inhalte drauf sein könnten. Das kann dann ein bisschen schmerzhaft werden, lieber ISP. Ja. Aber hey. So, dann gab es auch noch eine heiße Meldung, dass Franziska Heine sich übrigens auch gegen den Kindernet-Staatsvertrag wendet. Nach der erfolgreichen Kampagne gegen die Sperrung kinderpornografischer Seiten im Netz will die Internetaktivistin Franziska Heine gegen die Novellierung des Jugendmedienschutzgesetzes zu Felde ziehen. Nee, es ist kein Gesetz, es ist ein Staatsvertrag, der zwar auch Gesetzesform hat, aber eben von den Bundesländern kommt. Weil nämlich Jugendmedienschutz keine Kompetenz des Bundes ist. Da haben sich die Bundesländer mal irgendwann darauf geeinigt, dass sie gemeinsam das Gleiche beschließen, sodass in allen Ländern dasselbe gilt. Aber rein formal sind das Landesgesetze, die auch jeder Landtag absegnen muss, nur so ganz nebenbei. Ja, sobald da einer ausscheren würde, würde es reichen, das Ding aufzuhalten. Es schert nur keiner aus. Diese Überarbeitung sei weit schlimmer als das Zensurgesetz, sagte Heine in der Mitteldeutschen Zeitung. Beispielsweise sollten bestimmte Inhalte erst ab einer bestimmten Uhrzeit zugänglich gemacht werden, wie Sendezeiten im Fernsehen. Außerdem sollen Inhalte mit einer Altersangabe versehen werden, ähnlich wie bei Filmen im Kino. Das macht den Betrieb von privaten Netzwerken so gut wie unmöglich, sagte sie. Woher soll denn jemand, der einen Blog hat, sagen können, das ist für 6- oder 12-Jährige? Das ist viel weitreichender als alles, was mit dem Zugangserschwerungsgesetz angestrebt wurde. Sie sei etwas geschockt über solche Ideen, meint Franziska Heine. Der Erfolg gegen das Internetsperrengesetz sei erst der Anfang, die Bewegung dehne sich aus. Auf ihre Initiative hin hatten 134.000 Menschen eine Online-Petition an den Bundestag gegen das Gesetz unterzeichnet. Nach Angaben der Rheinland-Pfälzischen Staatskanzlei sei die Ausweitung der Bestimmungen gegen des Jugendmedienschutzstaatsvertrages auf Internetzugangsprovider und Plattformbetreiber zunächst vom Tisch. Ja, weil sie nämlich der Meinung sind, dass sie jetzt schon das Recht haben, alles wegzensieren zu können, was sie wollen. Funktioniert nur äußerst begrenzt, aber ja. So. Dann gab es da noch die Nichtnutzmeldung, das heftig umkämpfte Zugangserschwerungsgesetz tritt nach der überraschenden Unterschrift von Bundespräsident Horst Köhler voraussichtlich schon am Dienstag in Kraft, weil nämlich am Montag es im Bundesgesetzblatt erschienen ist. Na, womit dann also auch keine 3 Wochen Zeit waren. Aber hey, die Regierung, die sich ja darauf berufen hat, wäre ja davon ausgegangen, das Gesetz käme nicht mehr. Auf der anderen Seite aber ein Schreiben an den Bundespräsidenten schickt, ja, also die letzte Regierung war der Meinung, das sei verfassungskonform und dem dann aber nicht widerspricht. Ich meine, man hätte ja auch sagen können, ja, die letzte Regierung war dieser Meinung, wir sind dieser Meinung aber nicht. Bitte unterschreib es nicht. Bloß wenn sie es nicht explizit reinschreiben, warum sollte Horte es dann nicht unterschreiben, wenn es ein verfassungskonformes Gesetz sein soll? Der Bundespräsident hat so die Eigenschaft, dass er verfassungskonforme Gesetze irgendwann ausfertigt. Und zwar üblicherweise relativ schnell. Aber hey. Blablabla, die Verkündung der Vorschriften, denen zufolge das Bundeskriminelle Amt eigentlich bei wenig Aussichten auf das Löschen kinderpornografischer Seiten direkt auf Servern nach Sperren entsprechender Webseiten anordnen kann. Auch. Ist zu nass. Ups. Anordnen kann am Montag im Bundesgesetzblatt, sei realistisch, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am heutigen Samstag gegenüber Heise Online. Plangemäß würden die Regelungen dann tags darauf greifen. Im Sinne der Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und FDP sollte das Gesetz aber dann so angewendet werden, dass zunächst nur das Löschen veranlasst wird. Gleichzeitig solle eine Evaluierung dieser Praxis beginnen. Das ist die Geschichte mit den Statistiken. Ja, also im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, das Innenministerium schreibt dem Bundeskriminellen Amt, ja, ach, interpretiert das Gesetz mal nicht so, wie es gemeint ist, sondern so. Und das ist was, das gab es bisher noch nie. Dass eine Regierung als Exekutive einer Polizeibehörde, dem Bundeskriminellen Amt als ebenfalls Exekutive, schreibt, wie denn ein Gesetz zu verstehen sei. Was im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass das Gesetz gar nicht so zu verstehen ist, wie es denn eigentlich gemeint war. Denn wie es gemeint war, kann man ja nur noch irgendwie erkennen. So lang ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht her. Sondern das ist ganz anders gemeint. Ja, und in einem Jahr will man dann die Meinung wieder ändern. Dann soll das, was da drinnen steht, auf einmal gelten oder was. Zu mir dann nur noch einfällt, was soll der Scheiß? Das ist Verfassungsbruch. Ja, Legislative ist der Bundestag und der Bundesrat. Und der Bundestag und der Bundesrat haben hier noch gar nichts gesagt. Ne? Hier hat die Regierung gesagt. Die Regierung hat da nur nichts zu sagen, was in die Richtung geht. Aber hey. So, dann ist es am Montag auch tatsächlich im Bundesgesetzblatt erschienen. Am Dienstag in Kraft getreten. Deswegen hatte ich ursprünglich als Arbeitstitel Zensosula in Kraft. Dann habe ich mir das aber doch anders überlegt. Weil irgendwie, ja, Mai ist unspannend, die Meldung. Dann gab es am Montag die Petition der 134, eigentlich 135.000, die dann auch im Bundestagspetitionsausschuss mal öffentlich beraten wurde. Also die Petition, dass doch bitte der Bundestag dieses Gesetz nicht beschließen möge. Ja, und da haben dann, also nach allem, was ich gelesen habe, im Wesentlichen alle Parteien bis auf eine, beziehungsweise alle Fraktionen bis auf eine, im Wesentlichen gesagt, ja, wir wollen das Gesetz übrigens auch nicht. Übrigens auch inklusive der FDP. Nur die christlich zensierende Union hat den Knall bis heute noch nicht gehört und will das Gesetz behalten. Dann gab es den Kauder, den kleinen Bruder oder den großen Bruder, auf jeden Fall irgendwie einen Bruder von dem Volker Kauder, nämlich Siegfried Kauder, der dann auch noch irgendwie Franziska angegangen sein soll, so von wegen, ja, ob sie denn neue Argumente hätte und ob sie denn mal versucht hätte, Bundestagsabgeordneten ihre Argumente mitzuteilen. Wozu mir nur einfällt, hey, wir haben das ganze letzte Jahr damit zugebracht, zu versuchen, Bundestagsabgeordnete zu erreichen und mit Argumenten zu überzeugen. Das Ergebnis der ganzen Veranstaltung war, dass Dörmann dann irgendwie rumgeblubelt hat und dass irgendwelche christlich zensierenden Union-Leute, Dorothee Bär zum Beispiel, bis hin zu Urheberrechtsverletzungen in gigantischem Ausmaß und so weiter. Na, also, ja. Und Max Stadler, der schwafelt auch wieder irgendwie was, so von wegen, ja, ach Mensch, und nur, also das Gesetz weg, nee, das wollen wir nicht, weil die christlich zensierende Union will das ja nicht. Und, aber wir machen ein Löschgesetz. Was für ein Löschgesetz? Wir brauchen kein Löschgesetz. Hat Frau Heine auch darauf hingewiesen, dass es ein Löschgesetz gar nicht bedarf. Das haben wir bis jetzt schon, diese Regelung, dass gelöscht werden darf. Aber ja, und Dörmann saß da auch wieder und hat da auch irgendwie rumgerudert. Ja, Rechtfertigungsversuche fällt mir dazu spontan ein. Der Stadler, der betonte in der öffentlichen Debatte über die Rekordpetition gegen das Gesetz zu Webseitenblockaden im Bundestag, dass die geplante Aussetzung der Sperrpflichten durch die Bundesregierung rechtmäßig sei. Aha, wo im Grundgesetz steht drinne, die Regierung kann den Gesetzgeber nochmal reingrätschen und beschließen, dass der Gesetzgeber gar nicht recht hatte? Komisch, den Artikel im Grundgesetz muss ich irgendwo überlesen haben, aber vielleicht steht er auch irgendwo ganz, ganz, ganz weit hinten. Auf den Seiten, die ich in meinem Entwurf oder in meiner Erfassung vom Grundgesetz nicht habe. Kann ja sein. Ah, was weiß denn ich? Aufgrund der allgemeinen Bedenken gegen das Zugangserschwörungsgesetz, die sich auch in dem von über 134.000 Bürgern mitgetragenen Petition an die Volksvertreter verdeutlicht hätten, habe Schwarz-Gelb vereinbart, nur die Löschung kinderpornografischer Inhalte mit aller Kraft zu betreiben. Es sei dagegen nicht vorgesehen, das von der neuen Koalition größtenteils ungeliebte Normenswerk insgesamt nicht zu praktizieren. Dagegen nicht vorgesehen, nicht zu praktizieren. Eine solche Teilanwendung der Bestimmungen stehe im Einklang mit dem Gesetz, da darin der Löschansatz bereits verankert sei. Insgesamt hoffte der FDP-Politiker auf eine abgerundete Lösung. Der Bundestag werde in angemessener Zeit mit der angekündigten Gesetzesinitiative der Bundesregierung zur Löschung von Kinderpornos befasst werden, betonte Stadler. Eine solche Regelung sei nötig, da das bestehende Instrumentarium zum Entfernen einschlägiger illegaler Inhalte direkt an der Quelle im Netz noch verbessert werden könne. Aha, ja wie denn? Jetzt hier mal Butter bei die Fische. Na, wie denn? Ihr macht die ausländischen Internet-Service-Provider zu in Deutschland haftbaren juristischen Personen oder was? Also, nee. Na, von daher weiß ich nicht, was das soll und was der Staatler da rumschwafelt. Ja, so. Interessanterweise hatten sie wohl auch irgendwie das Schreiben des Innenministeriums an das Bundeskriminelle Amt nicht vorliegen, wo Markus Beckedahl dann kommentierte, ja, also er hätte überlegt, ob er denen dann mal einen USB-Stick runterreicht. Ja, na, so weit sind wir hier jetzt schon. Okay, zwei habe ich noch. Die christlich zensierende Union will nämlich weiterhin zensieren. Da gab es dann ein Schreiben Eine Pressemeldung: Die Fraktion von CDU/CSU unterstützt das morgen in Kraft tretende Zugangserschwerungsgesetz und die damit befassten Behörden bei ihren Bemühungen, verstärkt die Löschung von kinderpornografischen Angeboten zu betreiben. In der Koalitionsvereinbarung haben wir festgelegt, Doppelpunkt, nach einem Jahr werden wir dies im Hinblick auf Erfolg und Wirksamkeit evaluieren und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ergebnisoffen eine Neubewertung vorsehen. Vornehmen. Heißt, die wollen den Quatsch weitermachen. Und so frei nach dem Motto, nee, also das Gesetz aufzuheben, das sei ja unverantwortlich und das würde ja Kindern nicht helfen. Wozu mir dann einfällt, also da könnte ich dann wieder laut werden, warum soll die Zensur Kindern helfen? Die Zensur hilft niemandem. Also geht sterben. Und dann gab es auch noch Kryptom. Da hat Microsoft eine WikiLeaks-artige Seite aus dem Internet verbannt, weil die hatten es gewagt, ein Dokument von Microsoft zu veröffentlichen. Und da ist Microsoft dann gleich zum Provider gegangen und hat gesagt, mach das weg. Hier so mit DMCA Takedown Notice und zack, war die Seite erstmal offline. So, und den Rest mache ich in Teil 2. Dann hätten wir da erstmal Musik. Musik kommt in dieser Teilfolge nicht von den vorbeifahrenden Tatütata-Autos, sondern von Robin Gray, den ich bei Jamendo gefunden habe mit dem Album Only the Missile. Da nehme ich den ersten Titel von These Days, 354 ist der lang, gefolgt von Gerhard Baum, Harz Pfusch, wo er recht hat, Rot, Grün, Schwarz, Rot und Schwarz-Gelb sind da übrigens gemeint. Und hinten dran Netzpolitik TV Nummer 65, Franziska Heine nach der Anhörung im Petitionsausschuss. Und nachdem ich gerade meine 40 Minuten voll habe, sage ich dann einfach danke fürs Anhören, runterladen, mich im Regen stehen lassen und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
This morning I woke, restless and heady, with blood pulsing fierce in the vein. There's light on a line this morning and maybe forever. I move with regard for the signs. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Somewhere to the east, the sun is stirring, starting to light up the sky. And I'm lying here reliving the last few days, 'cause I missed most of them the first time. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth? I thought that we could, I thought that we would, I was mistaken. No, I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days.
Dann gibt es natürlich Fälle, wo man sagt, nur was kümmert uns die Verfassung? Ja, gibt es auch. Das sollen, wenn jemand nach Karlsruhe geht, okay, dann ändern wir es halt. Man fragt sich ja manchmal, wie kommen solche Gesetze zustande? Wie, ich frage mich als absoluter Laie im Sozialrecht, wie kann man Hartz-IV-Sätze festlegen, um nicht ohne eine gewisse Transparenz, wie man zu den Zahlen gekommen ist? Das ist doch abenteuerlich eigentlich. Das wird jetzt gemacht. Ganz abgesehen davon, ob das nun zu einer besseren Versorgung von Hartz-IV-Empfängern, Kindern und Schülern und so weiter führt. Aber es ist überhaupt nicht transparent gewesen. Und das sind also, es gibt wirklich schludrige Gesetzgebungsarbeit. Es gibt schludrige Gesetzgebungsarbeit.
Ja, willkommen zu Netzpolitik TV. Ich habe hier Franziska Heine direkt nach der Anhörung. Wie war's?
Spannend, war ziemlich interessant, so diesen Petitionsausschuss einmal live zu erleben.
Und wie waren die Fragen?
Ja, da wir ja jetzt mittlerweile kaum noch jemanden haben, der dieses Gesetz gerne behalten möchte, war es schon so, dass die Fragen für mich relativ nett gestellt worden sind, muss man sagen. Bis auf die CDU-CSU kam eigentlich wenig wirklich schwierig und kritisches.
Hattest du dich extra vorbereitet?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das Eingangsstatement haben wir relativ gut vorbereitet. Ich habe im Vorfeld versucht, mit möglichst allen Parteien kurz zu sprechen, um zu wissen, was sie in etwa fragen werden. Und ja, also haben dann auch versucht, die Antworten daraufhin vorzubereiten.
Und was sind jetzt die nächsten Schritte?
Ja, mal abwarten, was die Woche bringt, nicht wahr? Also der Donnerstag wird sicherlich sehr spannend, wenn die Aufhebungsgesetzanträge aus der Opposition kommen. Man wird sehen, wie die Regierungskoalition darauf reagiert. Sie wissen, dass sie jetzt schnell handeln müssen und bald mal irgendwas auf den Tisch legen müssen. Es bleibt spannend und wir werden dann davon abhängig machen, was wir weiterhin tun werden, denn das mit der Verfassungstage ist ja auch weiterhin noch.
Und was sind so unsere konkreten Forderungen?
Unsere konkreten Forderungen. Also ich habe in dem Ausschuss ja ganz klar auch gesagt, für uns ist ein Gesetz, was Löschen festschreibt statt Sperren, keine Alternative. Das Gesetz soll komplett aufgehoben werden, ohne ein neues Gesetz im Anschluss daran, weil das einfach nicht notwendig ist, um die Inhalte aus dem Netz zu kriegen, um die es dabei geht.
Gut, Dankeschön und viel Spaß. Okay.